dass wir keine gute Käsekultur haben, hängt ja nicht an denen, die es schon gibt. Ja, genau, sondern da gibt es ja schon tolle Produzentinnen und Produzenten, sondern eher, dass halt der Speck sehr eine Vorstellung ist in Kärnten und der Tradition hat der Käse eigentlich noch nicht. Und da habe ich eben gesehen, so richtige Käsereien gibt es eigentlich nicht so. Da war ein Restaurant, dann haben wir ein Tofu-Menü gegessen und ich sage dir, das hat mich umgehauen. Mhm. Sensorisch, qualitativ, geschmacklich, konsistenzmäßig, wo ich mir gedacht habe, ich habe noch nie so was Gutes gegessen in meinem ganzen Leben.
Herzlich willkommen bei Essentiell, was auf den Teller kommt. Ich bin heute zu Gast am Berg in der Nähe von Radenthein in Kärnten bei Michi Kerschbaumer. Hallo Michi.
Hallo, servus, willkommen.
Danke für deine Zeit. Wir haben heute einen breiten Bogen zu spannen, weil wir im Vorfeld schon ein bisschen geratscht haben und wir fangen einmal an mit etwas, warum ich eigentlich da bin, mit der Kaslaben. Du wirst mir gleich erklären, was das ist. Und dann möchte ich aber kommen zu etwas, was mich sehr interessiert, nämlich Tofu und Mozzarella und Burrata, die du produzierst. Ein breiter Bogen, schauen wir mal, ob uns der gelingt. Aber fangen wir an mit Kaslaben. Was ist die Kaslaben? Was steht da immer drunter vor? Was passiert da?
Ja, Kaslaben Nockberger ist so ein Herzensprojekt von mir. Vor 10 Jahren waren die ersten Überlegungen, eine Genossenschaftskäserei zu bauen. Weil wir, oder ich habe gesehen auf den Almen, ich war 10 Jahre auf Almen als Senner mit meiner Frau. Und da haben wir gesehen in Vorarlberg und in der Schweiz, dass es sehr viel so Dorfsennereien, Genossenschaftssennereien gibt.
Was sehr typisch ist in Vorarlberg.
Genau, ja. Und wir in Kärnten, wie wir nach Kärnten gekommen sind, den Hof zu bewirtschaften, wo wir jetzt gerade sind, habe ich eben gesehen, in Kärnten gibt es erstens einmal miserable Käsekultur, an der wir arbeiten müssen.
Grüße gehen raus an Kärnten.
Genau, ja. Und dann das Zweite war, dass es eben noch keine so Dorfsennereien und Käsereien gibt.
Okay, also das ist, es gab keine genossenschaftlich organisierten oder?
Nein, schon, es gibt schon natürlich große oder größere Genossenschaften und auch die eine oder andere, die kleinere, die was sich halt eher auf die weiße Palette konzentriert haben. Und da gibt es Sennereien und Direktvermarkter.
Weiße Palette, vielleicht zur Erklärung, ist Milch.
Milch, Joghurt, Topfen zum Beispiel, alles was weiß ist, Schlagobers, Sauerrahm. Und dann gibt es noch Direktvermarkter, Almen, das ja richtig super ist. Also, dass wir keine gute Käsekultur haben, hängt ja nicht an denen, die es ja schon gibt.
Am Urprodukt?
Ja, genau, sondern da gibt es ja schon tolle Produzentinnen und Produzenten, sondern eher, dass halt der Speck sehr eine Vorstellung ist in Kärnten und der Tradition hat der Käse eigentlich noch nicht. Und da habe ich eben gesehen, so richtige Käsereien gibt es eigentlich nicht so Sennereien, wo die genossenschaftlich geführt werden, wo vielleicht, keine Ahnung, 10, 20, 30 Mitglieder sind. Und da habe ich mir gedacht, das wäre super, wenn man das startet. Habe ganz tolle Mitstreiterinnen gefunden und es waren 4 Betriebe. Vor 10 Jahren haben wir dann die Genossenschaft gegründet und dann ist das Telefon rundgegangen und der eine oder andere Betrieb ist dazugekommen. Ein paar haben wir vorher konventionell auf Bio umgestellt, ein paar von Silage auf Heimilch, weil dann ganz klar war, wenn wir was machen, müssen wir uns abheben und das kannst du nur mit dem Standard. Das heißt, das war dann relativ klar, das muss Bio sein und das muss Heumilch sein.
Jetzt ist aus heutiger Perspektive beides nicht mehr so wahnsinnig spitz oder besonders, behaupte ich. Aber wenn du sagst, vor 10 Jahren gegründet, Bio war da auch schon in der Breite, sagen wir in der Breite wahrscheinlich nicht, aber Heumilch war damals fix noch was Neues oder den meisten wahrscheinlich unbekannt. Mein Lieblingszitat ist, hat mir mal eine Bekannte erzählt, die da Anfrage gehabt, ob das eher vegane Milch ist, weil die ja vom Heu ist. Also so viel zum Wissen der Konsumentinnen rund um Heumilch, aber es ist ja auch nicht ganz trivial. Was ist denn Heumilch?
Also früher hat es ja diesen sperrigen Begriff gegeben, HKD, also hartkäsereitaugliche Milch. Und das waren eigentlich die Grundlage für Emmental oder für Bergkäse. Das heißt, wenn du länger gereifte Käse machen willst, wie Bergkäse, Emmentaler 3 Monate, dann brauchst du Heumilch oder du gibst irgendwelche Stoffe dazu, die was im Biolandbau nicht erlaubt sind. Das heißt, du brauchst eigentlich eine gärfutterfreie Fütterung. Im Winter, im Sommer sind die meisten eh draußen auf der Weide oder auf den Almen. Das heißt, früher war es hartkäsereitaugliche Milch, da hat es Silo-Sperrgebiete gegeben, du kennst das in der Salzburger Zeit eh noch, oder?
Silo, muss man vielleicht erklären, sind diese komischen Ballen, die im Plastik herumliegen, Silo-Ballen, die man oft einmal sieht, wenn man durch die Lande fährt, in rosa, grün, weiß, das ist Silo. Das
genau, wäre gibt das da Türme oder es gibt genau, da so
oder
Silo.
Oder halt Flachsilos bei einem Betrieb, genau, aber kennen tut man als nicht landwirtschaftlicher Mensch wahrscheinlich eher diese weißen Plastikdinger.
Genau. Wird ein bisschen früher geerntet, also beziehungsweise es wird gemäht, dann wird es angetrocknet und dann wird es praktisch unter Luft abgeschlossen, damit es eine Milchsäuregärung passiert, damit man praktisch in der Verdauung der Kuh oder von Wiederkäuern einfach schon einen Schritt weiter ist. Ja. Hat natürlich in der Landwirtschaft eine Bedeutung, weil du halt vom Wetter her tust ein bisschen leichter, weil du ein bisschen schneller. Mittlerweile haben sie gerade in Heimilchgebieten schon die Heutrocknung hat sich da schon brutal weiterentwickelt, dass das eigentlich schon zum gleichen Zeitpunkt gemäht wird und zum gleichen Zeitpunkt weggekrampt wird. Ja. Aber das hat es halt früher nicht gegeben und das war ein bisschen ein Wettbewerbsvorteil, wenn du Silage machst. Mhm. Aber für länger gereiften Käse gibt es eben diesen tollen Begriff oder das Bakterium Clostridium dyrobotyricum. Und das macht die Spätblähung im Käse. Das heißt, wenn du aus Silage einen länger gereiften Käse macht, dann wird er irgendwie gebläht. Das ist nicht giftig, man kann es auch essen. Buttersäuregärung kann manchmal richtig stinken, aber auch nicht immer. Und das geht dann nicht. Und darum war klar, mit unseren Technologien, die was wir als kleine Sennerei haben, mit diesem Budget, können wir einfach nur Heimmilch machen, wenn wir Käse machen. Und dann war einfach auch klar, wir müssen uns absetzen Richtung Nachhaltigkeit. Wir haben in der Genossenschaft einfach zwar ganz, also ein Biobauer dabei, der hat eine einstellige Biokontrollnummer, also das war ein Vorreiter im Biolandbau. Und dann haben wir, das war der Franz Gewischnick von der Alexanderalm, wunderbare Bioalm.
Haben wir auch schon Käse verkostet auf der Alexander, richtig, bevor sie abgebrannt ist.
Ja, genau, jetzt haben sie wieder aufgebaut und noch viel schöner wie vorher. Also das ist ein ganz
toller
Betrieb.
Der hat da oben Burrata.
Mozzarella. Mozzarella hat er gemacht.
Na stimmt, das war Mozzarella, aber er hat's, finde ich, Burrata-mäßig zubereitet. Also ich kann mich noch erinnern an die Verkostung, weil er
okay. Na, vielleicht hat er es
ja
gemacht.
Ja, war spannend.
Also richtige Vorreiter und dann noch in Feld am See, die Familie Kohlweiß, wo der Klaus jetzt Geschäftsführer und der Obmann ist, die das erste Heizwerk in Feld am See gebaut haben vor 40 Jahren.
Also insgesamt
das waren immer Vorreiter. Genau, ja. Mhm. Und da war einfach klar, wir müssen an Morgen, es waren immer schon Betriebe dabei, die was an Morgen gedacht haben. Also die was zwar im Heute gelebt haben, aber immer ein bisschen einen Blick, was ist die Zukunft und da war Nachhaltigkeit einfach ganz, ganz wichtig. Und dann ist speziell personalisiert mit dem Karl Neihofer,
ja,
mit
der
AG.
Pionier, der
absolut, genau, ich verehre ihn sehr, Mann, ja, genau.
Ein wilder Kämpfer, weil der hat viele Jahre gekämpft und niemand hat verstanden,
genau,
wofür er kämpft.
Ja, genau. Und der hat das maßgeblich dazu gebracht, dass von diesen sperrigen, immer, du weißt das eher Marketing, wenn du sagst, wir haben da jetzt das Siegel HKD, hartkäsereitaugliche Milch, da gehst du unter, ja.
Und hat möchte diesen, ich nicht essen.
Und hat diesen schönen Begriff einfach dann unter die Leute gebracht mit Heumilch, was vielleicht manchmal das Zitat kenne ich auch, es war übrigens eine Lehrerin, die dann aufgestanden ist und gesagt hat, Gott sei Dank braucht es jetzt keine Kier mehr, weil es gibt jetzt ja Heumilch.
Ja.
Das ist eh in die ganzen
geistert
bäuerlichen WhatsApp-Gruppen
herum.
Ja. Und das besagt einfach, dass gärfutterfrei gefüttert wird, also im Winter Heu und im Sommer eben Gras, das natürliche Gras auf der Weide. Unsere Tiere sind alle auf der Weide oder auf den Almen.
Ist das eine Vorgabe bei den Heumilchbetrieben, dass die Tiere eine bestimmte Zeit draußen sein müssen?
Ja, also im Bio auf alle Fälle, dass sie praktisch Ausgang brauchen und oder Weide, entweder sind sie das ganze Jahr draußen oder sie haben Weidezugang, ja, und Auslauf ist gerade im Biobereich und überhaupt die Stellplätze, der Platzbedarf ist einfach, das ist ein ganz wesentliches Kriterium vom Bio. Und dass eben kein Gärfutter verfüttert wird, du darfst ja keine Rurmschnitzel, also alles, was halt gären könnte, darfst nicht nehmen, weil das macht er dann im Käse einfach diese Spätblähungen.
Aber jetzt, weil du sagst, es sind Betriebe, die an morgen denken, jetzt würde man meinen, gereifte Käse und Sennereien und Käseproduktion gab es ja auch schon lang, bevor es Silofolie und Ballen gab. Also kehrt man da nicht eher wieder zurück zu etwas, wie man es früher produziert hat? Weil es ist ja nichts Neues an sich, oder? So Tiere zu füttern. Es war ja mal früher so wahrscheinlich, bevor man angefangen hat, mit Siloballen das zu optimieren oder zu beschleunigen oder eine gewisse Sicherheit zu kriegen.
Also ich würde mir schon trauen zu sagen, Bio-Heumilch ist die nachhaltigste und ursprünglichste Form, Milch zu produzieren.
Wie
ich glaube, das
früher
kommt,
mal gemacht hat,
ja, genau. Also natürlich.
Vielleicht nicht so.
Gibt es jetzt Heutrocknung und ja, das ist schon
genau.
Energieaufwendiger.
Aber von der Abfolge grundlegend hat man
genau,
früher wahrscheinlich mal so Tiere gefüttert für einen Hartkäse, oder?
Ja, absolut. Ja. Das war einfach Heu, Boden getrocknet. Es hat diese ganzen Wetter-Apps noch nicht gegeben. Ich glaube, denen hat es einfach brutal viel reingekränkt früher. Also hinzugehen. Also du sagst es eh nicht, aber zu sagen, früher war das alles besser oder das hat man früher gemacht nicht, das hat sich schon geändert.
Es war
das
brutal aufwendig und oft ein Misserfolg wahrscheinlich und oft hat man nichts rausgebracht.
Und ich glaube, sensorisch waren da die Produkte auch nicht so, wo man jetzt ist, da haben wir halt alles
so
gegessen.
Sicher. Ja, nie so sicher,
genau,
wie es jetzt
absolut,
ist. Ja. Die Lebensmittel, die wir essen, das weiß man, vergisst man glaube ich oft, weil es so selbstverständlich ist. Aber es ist gerade ein interessantes Stichwort, die Romantisierung. Gerade bei der Landwirtschaft, gerade von denen, die nicht selber tätig sind, wird oft dargestellt, früher war alles so klein. Und ich meine, die Werbung tut das ihre dazu, dass wir alle ein sehr romantisches Bild haben, für wie Tiere gehalten werden und alle Freilauf und alle auf der Weide. Ich erinnere mich an Plakate, wo die Ochsen im Sonnenuntergang blicken von einem großen Lebensmitteleinzelhändler. Ja. Komplett absurd, weil das so auch nie stattfindet und möglicherweise auch gar nicht dem Anspruch der Tiere gerecht wird. Du hast mir gerade unten eure Produktion von der Kartlaben gezeigt. Das ist man ja weit entfernt von einem romantischen Produktionsstandard. Also das ist kein Alm, das ist kein Senner, der da oben ist mit drei Kühen und irgendwas nicht liebevoll über den Käseleib drüber streichelt, so wie man es oft immer nur sich vorstellt oder wie man es halt auf der Alm auch sieht. Was ist das da unten? Das ist ein sehr moderner, hochhygienischer Lebensmittelerzeugungsbetrieb, oder? Mit einer großen Menge auch. Also ich meine, es braucht beides, oder? Es braucht die Alm und es braucht das, was ihr da unten habt, oder?
Genau, und ich glaube, das kann jede Konsumentin und jeder Konsument für sich selber entscheiden, was er einkauft, ja? Und immer der Hannes Heuer von Landschaft Leben sagt immer, du gibst einen Produktionsauftrag, indem du was vom Regal nimmst, ja? Und ich glaube, genau, diesen Hebel der Konsumentin, des Konsumenten, musst du einfach mitdenken. Die haben einen brutalen Hebel, die können eigentlich die ganzen Produktionen verändern. Und ich glaube, die Wahrheit ist zumutbar und danke, dass du das sagst mit dem Marketing und mit der Werbung. Ich glaube, das ist ein Grundübel, was wir haben und da gehört, weil es immer heißt, ja, Marketing und Werbung ist eine Gratwanderung. Das ist keine Gratwanderung, das ist einfach Lüge und das ist einfach ein Scheiß, was da teilweise produziert.
Man muss es vielleicht spezifizieren,
so
was konkret, also im Allgemeinen.
Ja, natürlich allgemein, ich meine nicht allgemein, aber gerade halt so.
Die Verfälschung von Landwirtschaft und
von
dieses
der, genau,
romantische, ja, Bild, wo du dann mit echter Tierhaltung auch nimmer mithalten kannst, weil das,
ja,
immer totaler
nicht.
Bruch ist,
genau,
oder? Und auch,
ja,
mit Produktion,
ja,
nimmer mithalten kannst. Ja.
Und ich habe da eh unten schon gesagt, das sind dann die ersten Touristiker zu uns gekommen, wie sie gemerkt haben, wir machen eine Schaukäserei, wo sie gesagt haben, ja ihr macht so ein Heideland, so die Alm im Tal. Und da sind wir zuerst eingestiegen. Haben
ein
gedacht,
Erlebnispark.
Genau, ja, genau, so richtig, richtig so mit Heidi und Dirndlquantel und dann Holla da Roh und Juhu. Und es ist so schön.
Bisschen so wie die Piefke sagen,
ja, genau,
aus Landwirtschaft.
Genau, ja. Und da sind wir zuerst auch eingestiegen und gedacht, ja, super Idee, das machen wir. Und je mehr wir dann auch speziell mit unseren Architekten gearbeitet haben, die uns da sehr viel geholfen haben, Sonja Hongasser und der Jürgen Wirnsberger, haben einige Architekturpreise dann gewonnen mit der Karslaben, mit dem eigenen Holz haben wir gebaut von einem Mitgliedsbetrieb von uns, aus den Nockbergen, die Lerche, dass wir dann gemerkt haben, nein, wir wollen einfach die Leute nicht anlehren. Wir sind so satt, wenn du halt den Fernseher oder auftraust und da gewisse Lebensmittelwerbungen siehst, wo da einfach mit so einem Bild gearbeitet wird, da wollen wir nicht mitspüren. Und die Wahrheit ist zumutbar und ich glaube, vielleicht hat es einmal den einen oder anderen, also wir haben schon richtig viel Betrieb, also ich glaube, da sind betreten 60.000 Leute im Jahr, die Karslaben. Ganz wenig, oder ich kann mich jetzt gar nicht erinnern, dass wer einmal sagt, das ist ein Schaß oder das ist nicht gut, was ihr gemacht habt, sondern die sind einmal froh, dass sie sehen, wie man heute zeitgemäß Lebensmittel produziert, weil du hast ja gesagt, Sicherheit. Wir gerade in Österreich reiben wir uns immer wieder auf mit der Bürokratie und wie schlimm das alles ist. Ja, das ist es auch zum Teil. Manchmal ist es übertrieben. Aber bitte, in einer Demokratie brauchen wir Standards. Wir müssen uns irgendwie committen, was wir machen und was nicht. Und die will auch kontrolliert werden und die will aufschreiben Bio und da brauche ich eine unabhängige Kontrollstelle.
Und ich muss mich als Konsumentin darauf verlassen können, dass wenn
das
da ein Siegel,
ja,
drauf ist,
dass das drinnen ist.
Ich weiß, was dahinter,
ja, genau, ja, ja. Und ich glaube, und weil wir nie hergegangen sind und gesagt haben, wir sind die Besten, sondern immer gesagt haben, wenn dir, liebe Konsumentin, das wichtig ist, dass du ein Almprodukt hast, dann geh bitte auf die Alm und kaufst dort ein. Da sagen wir, gratuliere, super, alles richtig gemacht. Ja. Ja. Und aber vielleicht schaffen wir es, dass wir mit den Produkten, und wir produzieren doch 100 Tonnen Käse, und ich sage einmal, 90% bleibt in der Region. Also ein bisschen Wien, ein bisschen Salzburg, haben wir ein paar so Deals mit ein paar laufen, mit Höfelmeiers, Milchbuben, wo wir gut zusammenarbeiten, ganz liebe Freunde von mir, bleibt in der Region. Der Euro, also so wie früher das war, fahr nicht fort, kauf im Ort, das ist eigentlich, da muss man schon wieder einen Schritt dazu denken, indem du sagst, du musst ja wissen, wo du im Ort einkaufst, weil in irgendwelchen Ketten oder Unternehmen verlässt dir der Euro am gleichen Abend noch den Ort, der wird eingezahlt und ist dann in Wien oder irgendwo, ja. Und der Euro, der in der Kaslam ausgeben wird, der bleibt in der Region. Wir haben auch nicht alles Milchbauern, weil wir Bier heimlich haben vom Ort. Das sagen wir auch ganz klar. Wir müssen da schon viel herumfahren, damit wir die Mitgliedsbetriebe abholen, die Bioheimmilch. Aber das bleibt in der Region.
In einem bestimmten Radius sein, ne?
Genau, ja. Und das ist so wichtig, dass man diese regionalen Kreisläufe einfach hat, erhält und unterstützt. Und unterstützen tust du es am besten, indem du einfach da einkaufen gehst. Ja.
Und ich glaube, die Regionalität, wir haben es vorher auch schon besprochen, die Regionalität immer in Verschneidung mit einem gewissen Qualitätsanspruch, oder?
Absolut.
Weil die Nähe alleine sagt mir als Konsument noch gar nicht, das glauben wir in Österreich sehr oft, der Nachbarbauer ist der einzig Richtige, jetzt bin ich sehr polemisch, aber es ist mir wichtig, der kann auch seine Tiere schlecht behandeln oder er kann auch was falsch machen. Es geht, die Nähe alleine ist es noch nicht, sondern so wie es ihr macht, extrem transparent, auch den Konsumentinnen zeigen, wie Produkt, also was steht dahinter, damit ich einen tollen Leib Käse kaufen kann. Mhm. Und damit finde ich auch ein bisschen ein Verständnis und ein Wissen vermitteln, oder? Dem, der konsumiert. Wie soll ich denn beurteilen können, was landwirtschaftliche Arbeit wert ist, wenn das hinter verschlossenen Türen
genau,
stattfindet,
ja.
Oder?
Ja,
und das geht's. Und das scheint mir da unten, also schaut ja nach einem sehr modernen Betrieb aus und architektonisch toll, finde ich sehr beeindruckend. Aber eben auch zu sagen, ich gebe dem Konsumenten die Chance, wenn er sich interessiert, und das muss man irgendwo beginnen. Ich kann da reinschauen, aus Hygienegründen natürlich sondern nur noch hinter Glas, aber ich sehe, was passiert, damit man überhaupt weiß, wie Käse produziert wird. Meine Erfahrung ist schon, dass wir zu einem großen Teil nicht mehr wissen, wie Lebensmittel erzeugt werden, weil es hinter verschlossenen Türen und sehr losgekoppelt von dort, wo konsumiert wird, passiert. Gerade wenn es um tierische Produkte geht. Man möchte sich nicht in die Karten oder in den Stall schauen lassen. Ich verstehe, dass man nicht jetzt jeden Stall öffnen kann und es kann jeder rein. Aber irgendwo muss ich das schaffen, wenn ich sage, ich möchte, dass es eine Wertschätzung gibt für landwirtschaftliche Erzeugnisse, muss ich irgendwie herzeigen, was ich tue und wie ich es tue. Und auch, was der Aufwand dahinter ist.
Ja, aber wir trauen es uns nicht mehr, weil das mit von den Bildern aus der Werbung und mit der Realität so weit auseinanderklappt.
Der Bruch ist so
groß. Ja, und die Schuld kriegen wir. Mhm. Also da heißt es immer, der Bauer und die Landwirtschaft macht das so. Da geht ja keiner her und sagt, die Werbung hat mir was, also die Menschen oder die Jugend wird ja mit diesen Werbebildern sozialisiert.
Ja, also und man vermittelt ein unrealistisches Bild, dass eben Tiere das ganze Jahr auf der Weide sind, dass sie unendlich viel Auslauf haben. Wie jeder, der dann in einen echten Rinderstall, sage ich jetzt mal, einen Hochleistungsstall reingehen würde, wird da wieder rausgehen, weil er das nicht sehen möchte, weil da ist wahnsinnig viel Technologie drinnen, wahnsinnig viel Metall, wahnsinnig viel sozusagen angebunden oder sehr fixiert. Das sind alles Dinge, die man nicht mehr kennt, weil man es aus den vermittelten Bildern anders sieht, weil man aber auch der Dritten die Kommunikation überlässt. Muss ich schon, finde ich, der Landwirtschaft selber, das habe ich oft noch im direkten Kontakt gemacht oder mache ich, wenn die Landwirtschaft des anderen überlässt, ihre Geschichte zu erzählen, darf ich mich dann nicht wundern, dass die Geschichte eine nicht ganz richtige ist.
Ich glaube auch, dass das Thema sehr komplex ist und mit Marketing und mit der Werbung und mit den ganzen Konzernen, das ist sicher schwierig, aber ich glaube, das müsste man wirklich lösen und angehen und verbessern, weil, wie gesagt, ich glaube wirklich, die Wahrheit ist zumutbar und man kann ja mal was sagen, was jetzt ja nicht immer das romantisierte Bild ist. Ja,
ja, und Konsumentinnen also, haben sich noch nie so wie jetzt interessiert für Lebensmittel.
Und unser der bäuerliche Stand hat ja einen sehr hohen Stand. Ich glaube, es gibt Ärztinnen und Ärzte und dann kommt schon die Landwirtschaft, wo man wirklich im Moment ein sehr, sehr gutes Standing hat.
Absolut.
Haben.
Und das zu nützen, hielt ich für sehr gescheit. Und
ja, genau.
Das scheint mir ja mit, wenn wir wieder zurückkommen zur Genossenschaft oder zu eurer Idee vor 10 Jahren, das Thema Transparenz und ich nehme meine Konsumentinnen mit. Dafür, dann kann ich auch vermitteln, sowas wie Qualität, was steht dahinter, was braucht's. Und da ist dann das Thema, nächstes Stichwort, Direktvermarktung wahrscheinlich auch eine Möglichkeit, oder? Weil du eine unmittelbare Verbindung mit deinen Konsumentinnen hast, was du ja, wenn du einen Händler dazwischen hast, verlierst.
Genau, ja. Und das ist halt, wo wir geschaut haben in der Genossenschaft, weil ich sage einmal, wenn du halt in die Direktvermarktung gehst, das hört man auch immer wieder, na bitte, wieso, ich verstehe das nicht, warum der Nachbar das nicht selber vermarktet, das kann er ja machen, aber du musst halt drei Kernkompetenzen mitbringen. Du musst einmal eine gute Bäuerin, ein guter Bauer sein, damit du einmal eine Rohmilch anständig produzierst. Ja, dann musst du heutzutage Spitzenveredler sein, damit du das ein gutes Produkt hast, weil was wir in der Regionalitätserzählung, wie du gesagt hast, auch immer vergessen haben, ist die Qualität. Mhm. Also es kann auch ein Scheißprodukt sein, wo sowas in der Region produziert wird. Ja. Und dann kommt es noch dazu, dass du einfach auch, sage ich mal, im Marketing, im Verkauf, in der Erzählung, du musst auch ein Marktschreier sein.
Und das ist nicht automatisch alles drin.
Genau,
ne?
das kann ja, braucht nur jeder für sich klären, was wäre meine, ja. Aber es gibt einige wenige, die das wirklich beherrschen und alle drei Ebenen mitbringen, ja. Weil sie es kennen, weil sie talentiert sind, weil die Betriebsgröße so groß ist, dass sie sagen, da kann ich mir vielleicht noch wen von außen holen. Das heißt, du kannst nicht voraussetzen, dass jeder in die Direktvermarktung geht, weil das nicht geht. Die Familie muss passen. Das muss wirklich alles gut zusammenpassen. Und für das haben wir gesagt, probieren wir eine Genossenschaft zu machen. Mhm. Die Bayern, der Bauer, die sollen einfach eine gute Milch produzieren, die versuchen wir einfach so gut es geht fair zu bezahlen und die Veredelung und die Vermarktung bündeln wir in der Genossenschaft und machen wir eben gemeinsam. Ja. Mhm. Das ist einfach so eine Kernmotivation auch gewesen, warum es Genossenschaften auch gibt. Also was einer nicht schafft, schaffen viele, oder die Erzählung oder der Claim von einer Genossenschaft.
Absolut, und du kannst halt unterschiedliche Kompetenzen bündeln oder genau. Jeder bringt irgendwas ein und es muss nicht einer alles abdecken.
Genau,
und es wäre auch zu kleinteilig. Ich glaube, das ist Teil der romantischen Vorstellung, dass jeder einzelne Betrieb Vermarktung alles aufbauen kann und das funktioniert auch vom Ablauf. Nicht auch in der Zusammenarbeit mit der Gastronomie wird es schwierig, wenn sie immer einzelne Partner suchen müssen, sondern wenn du sagst, du hast Vertriebspartner, die organisieren, dass du weiß ich nicht 100 Lieferanten hast und dass auf der anderen Seite 50 Gastronomiebetriebe, die immer wieder aus dem Pool abnehmen, quasi. Ist wahrscheinlich realistischer.
Ja, voll klug.
Was habt ihr als Ziel für diese Genossenschaft? Man ist ja jetzt alles erreicht und das macht man jetzt so weiter, wie man es vor 10 Jahren gegründet hat? Oder ist das Ziel, das noch zu wachsen, größer zu werden? Wollt ihr noch mehr Reichweite? Oder sagt man, da ist die Größe gar nicht das Ziel?
Nein, also es war ja früher immer oder wie wir angefangen haben oder mit der gemeinsamen Agrarpolitik war immer so wachsen oder weichen. Ja. Und wir haben dann irgendwie gesagt, nein, wir wollen weder wachsen noch weichen. Das war zu Beginn so unser Slogan. Wir merken natürlich, dass es schon sehr, sehr schwierig ist, so einen Betrieb am Leben zu erhalten. Du brauchst gute Mitarbeiterinnen, die haben wir zum Glück. Du brauchst Lehrlinge. Wir haben unglaublich tolle Lehrlinge schon ausgebildet. Du brauchst die Akzeptanz in der Bevölkerung mit der Marke. Ich glaube, das ist uns wirklich gelungen. Und dann halt schauen, dass du die Bäuerinnen, die Bauern, die Milchwirtschaft einfach am Leben erhaltest. Ich glaube, da wird es einen ziemlichen Knick geben. Die werden nicht mehr, die werden weniger. Und dass man dann schaut, dass man wirklich einen Milchpreis herauswirtschaftet, und das ist schon schwierig mit den Rahmenbedingungen, weil man halt dann schon immer verglichen wird mit Riesenbetrieben, ja. Das heißt, ich habe gar nicht so viel, also gerade in der Sicherheit, ich kann gar nicht so viel Menschen gefährden mit einem problematischen Produkt, wenn es mal so sein sollte, wie jetzt eine Riesenmolkerei. Also da wäre schon gut, wenn man da ein bisschen einen Unterschied noch macht, dass du das einfach da tust, also dass du dann allen gerecht wirst. Ja, wir haben jetzt einmal ausgerechnet, ich kann im Jahr 14 unterschiedliche Kontrollen haben. Und da kommt der Lebensmitteltechnologe oder die Technologin, die hat das studiert und die muss mit der irgendwie reden können. Da kommt Wasserüberprüfung, da kommt der Arbeitsinspektor, dann kommt die Gebietskrankenkasse, dann kommt die Finanz. Und jeder hat sein Studium abgeschlossen, ist ein Spezialist auf dem Gebiet und redet mit dir und sagt dann, ja, okay, da musst du jetzt noch das abgeben, da musst du noch das einarbeiten, da brauchen wir das Formular, da brauchen wir die Nummer. Und das ist schon wirklich schwierig. Und da habe ich schon einen Appell an die Bezirksverwaltungen, an die Landesverwaltungen, bis hin zu den Kammern oder überhaupt auch zur Politik, dass man einfach sagt, ihr müsst schon ein bisschen runter vom Gas und einfach in das in Relation setzen. Was ist das für ein Betrieb? Und was mir ein bisschen abgeht, einfach generell, ist die Wertschätzung, dass man mal hergeht und sagt, du, super, dass ihr das macht. Wir unterstützen euch da. Man hat immer das Gefühl, da kommt der Angriff. Ja. Weil, also mittlerweile haben wir zum Beispiel bei Lebensmittelaufsicht haben wir wirklich eine super Betreuung. Das kannst du dann nicht. Bei uns geht es eh ganz gut, aber so Bezirksverwaltung, das war schon echt zach. Also Gewerbebehörde.
Das ist natürlich aufwendig, boah, oder? Du hast so viele unterschiedliche Kontrollinstanzen, genau, und es ist wichtig, denke ich mal, dass Standards eingehalten werden, dass sowohl im Arbeitsbereich als auch im Lebensmittelsicherheitsbereich niemand würde wollen, wir sind da so weit mittlerweile, niemand würde wollen, dass man da wieder einen Schritt zurückgeht. Ja. Das bringt natürlich Bürokratie mit sich und gleichzeitig ist die Bürokratie für die Anwenderin oder für den Praxisbetrieb etwas, was ja nichts mit seinem Kerngeschäft zu tun hatte und ein extra Aufwand ist, wo du beschreibst, diese vielen Kontrollen, ist wahrscheinlich ein unlösbares Problem, aber ich gebe sicher Möglichkeiten, einmal zu sagen, wie kann man den Betrieben es möglich machen, ohne dass man Standards runterfährt.
Genau, oder dass du dann sagst, okay, du musst jetzt immer größer und größer werden, damit du dir wieder wen anstellen kannst und das auszugleichen. Und das eben auf deine Frage, was ist das Ziel? Ich glaube, wir genießen jetzt einmal, dass nach der Pioniersphase, nach der Eröffnungsphase, nachdem, dass wir 100 Tonnen Käse mit einer komplett neuen Marke, das hat ja keiner auf uns gewartet, das Kühlregal war gestopft voll und das hat ja keiner gesagt, endlich gibt's einmal einen Käse. Ja, das ist einfach trotzdem ein bisschen ein Verdrängungswettbewerb da, das im Markt gesetzt haben. Dann haben wir noch eine draufgekriegt mit Corona. Das hat uns wirklich brutal gefordert, jetzt mit der Teuerung, wo wir sagen, es wäre jetzt einmal echt gut, ein, zwei, einfach normale Jahre, genau.
Okay, ohne
einmal kommen, wo man jetzt nicht sagt, okay, wir müssen jetzt um 30% wachsen oder wir müssen da wen abbauen oder wir brauchen mehr Milch oder weniger Milch. Einfach mal sagen, lasst uns jetzt einmal tun und jetzt mal ein, zwei Jahre ein bisschen safe. Und also ich glaube nicht, ein bisschen wachsen werden wir müssen, glaube ich. Und dann geht es einfach darum, Mitarbeiter zu erhalten, bäuerliche Betriebe zu erhalten. Der Absatz und die Regionalität ist ja gekommen, um zu bleiben. Also das ist ja wirklich da und mit unserer Marke haben wir was geschaffen, wo wir sehr positiv bei den Leuten verankert sind. Also da ist ja schon was gelungen, glaube ich.
Jetzt hast du mir vorher erzählt, dass du operativ die ein bisschen rausgenommen hast aus der Kaslaben und was Nächstes vorhast oder schon tust. Mozzarella und Burrata und Tofu. Wie das?
Wie das? Es hat irgendwann einmal einen Punkt gegeben, wo ich sehr viel gemacht habe und dem nicht mehr gerecht worden bin, aber selber nicht gecheckt habe, dass ich dem nicht mehr gerecht werde und habe dann so ein bisschen Stupser gebraucht von der Familie, von den Bauern, von den Mitarbeitern. Und ganz interessant, das war so eine Phase, wo, also ich körperlich nichts gemerkt, ich habe einfach, bin jeden Tag um 5 Uhr oder was aufgestanden, Steuer gegangen, gekäst, Mitarbeiter, Verkauf, Vertrieb,
alles gemacht.
Also richtig alles gemacht, ja. Und war da in diesem Flow da drinnen und bin ein bisschen in ein Selbstmitleid reingekommen, weil ich dann von jedem gehört habe und mitgekriegt habe, das passt nicht mehr, das, was ich mache.
Bitte.
Was ja
du
stimmt
hast
rund
um die Uhr gebuddelt, genau, und dann kriegt man das. Okay.
Genau, und dann kommst du in ein Selbstmitleid, wo du sagst, Alter, was wollt ihr von mir?
Ich kann nicht noch mehr machen.
Ich kann nicht noch mehr machen. Ja, jetzt mache ich jetzt, stehe schon um 4 Uhr und du, was sagst mir du? Das passt nicht. Der Kunde ruft an, wir haben 200 Kunden. Die Kommunikationskultur ist ja eine Katastrophe. Du kriegst über Facebook Messenger Bestellung ein, über SMS, über WhatsApp, über E-Mail, es ruft ja an. Du kriegst WhatsApp Sprachnachrichten, du kriegst ein WhatsApp, du kriegst alles Mögliche, trudeln Instagram-Nachrichten, wo wer sagt, bitte schick mir morgen einen Lorbeerkäse und dann vergisst du das und ich bin ja schon bei den Mitarbeitern verschrien, dass ich wirklich der Mr. Vergesslich bin, weil halt einfach, weil du das nicht,
es geht nicht,
das geht nicht, ja. Nicht mehr, ne? Und aber super Coaching gehabt und der hat gesagt, was willst du, das kannst nicht machen und wenn du das nicht ernst nimmst, was da deine Familie sagt und was da deine Bauern sagen und der Vorstand und die Mitarbeiter, dann sehen wir uns in 5 Jahren wieder, aber dann müssen wir eine Therapie machen,
bei null
anfangen. Dann fangen wir bei null an, weil dann bist du erledigt, ja. Und das war interessant.
Keine sehr angenehme Erkenntnis, oder?
Na, vielleicht nicht, also das weiß ich gar nicht mehr so gut, aber ich weiß jetzt, dass ich das mit denen richtig gut kann und dass das richtig gut passt und dann hat sich ein Prozess entwickelt. Jetzt tue ich weniger in der Kaserne, wie ich eigentlich gern machen würde oder gemacht hätte. Und kann aber auch nicht erzählen, da ist halt eine super Mitarbeiterin und der Junior vom Klaus die Produktionsleitung übernommen und kann auch nicht jeden Tag reingehen und sagen, ich werde das besser machen. Ja, merkt natürlich das eine oder andere, was ich anders da machen würde.
Das wäre wie der Altbauer, der genau, immer nur ins Stall geht
ja,
und
wir
sagt,
haben das früher auch nicht gemacht. Gell, oder, aha, interessant.
Ach so, macht
also, das war schon eine Phase, wo ich mich schon sehr stark nehmen habe müssen. Ja, und ich bin halt einfach ein Mensch, der halt einfach, sobald er Zeit hat, nachzudenken, denkt er nach und dann kommt das eine zum anderen. Ich bin sehr gut vernetzt und habe ganz liebe Freunde, ob das der Kochcampus ist oder ich bin einfach wirklich in der Gastronomie oder in die Farbe, also mit dem Milchbauern, mit den Höffelmeiers, also richtig gut vernetzt und plötzlich poppt halt das eine oder das andere auf und war dann in Japan, eine kulinarische Reise mit Freunden und haben wir dann gedacht, also ich war immer Team Fleischfresser und war bei Diskussionen gegen Martin Balluch, habe Artikel geschrieben gegen Martin Balluch und was das nicht für ein Depp ist, Depp nicht, aber dass das einfach falsch ist, was die machen, die Veganer.
Wie viele aus der Landwirtschaft sich sehr angegriffen fühlen von Martin Balluch?
Ja, genau, ja, voll.
Persönlich angegriffen fühlen?
Ja, also wie gesagt, ich habe schon einige
sagen, Martin
Balluch,
ob man der Verein gegen Tierfabriken seit langer Zeit.
Sehr viele Kritikpunkte, die meines Erachtens berechtigt sind, aber grundsätzlich geht es um das, gegen Veganismus, gegen vegetarische Küche, das war so mein Message. Ich bin
in Österreich sehr verbreitet
aufgetreten und war die Gegenposition ja, bei Veranstaltungen und so. Und dann war ich in Japan und das war eine kulinarische Reise und dann haben wir gesagt, wenn ich schon dort bin, schaue ich mal Tofu, diesen Schaß auch noch an. Nicht? Und weil mit denen habe ich wirklich nichts anfangen
also
können.
Also war keine Liebe auf den ersten
Blick. Nein, ich habe da immer wieder das gekauft und gegessen. Und ich denke mir, was muss
warum
einen Menschen bewegen, ja, an Tofu zu essen in Österreich? Und war dort. Und das war eine Geschichte, dass die Jungen, also wir haben einen WLAN-Würfel gehabt in Kapunkichu, in diesem Ausgehviertel. Und wir haben uns verloren beim Ausgehen und die anderen waren einfach Party machen und ich habe ins Hotel müssen, weil ohne WLAN bist du in dieser Stadt einfach verloren. Und das war der vorletzte Tag und am nächsten Tag war die Säuerbesichtigung und die haben natürlich geschlafen und die habe ich nicht munter gekriegt, die Jungs. Und jetzt bin ich allein gewesen. Und haben mir gedacht, okay, ja, bitte, aber das ist das Schicksal, oder? Dann schauen wir das halt an. Und das war so lieb, weil das war so eine kleine Produktion und der hat dann gemerkt, ich bin ein Käser und wir verstehen uns und der wollte uns nicht reinlassen in die Produktionsräumlichkeit, weil wir zu fünft waren mit dem Guide. Und er sagt, jetzt bist du allein und du verstehst da so viel und komm einer. Ja, und der super. Hat mir das gezeigt und das war so lieb und das war so ein toller Betrieb. Und da ein Restaurant und dann haben wir ein Tofu-Menü gegessen und ich sage dir, das hat mich umgehauen. Sensorisch, qualitativ, geschmacklich, konsistenzmäßig, wo ich mir gedacht habe, ich habe noch nie sowas kurz gegessen in meinem ganzen Leben. Ich habe noch nie sowas gegessen. Also ein Panna Cotta mit einer Espresso-Ding. Also wirklich, ich bin nur noch da gewesen und war den Tränen nahe, weil ich mir gedacht habe, unglaublich. Und habe dort geschworen, ich komme wieder und lerne das.
Okay.
Weil ich bin ein Milchtechnologe, ich bin ein Käsemeister und habe dann gesehen, dass die das in Japan ganz anders machen wie in China oder in anderen Ländern und dass dieses japanische Verfahren, das gibt's in Österreich nicht. Da habe ich gedacht, ich muss das einfach probieren. Und der Markus Kruse und die Uta vom Weingut Georgium, die bauen jetzt Biersäuer.
Wo ich gerade hergefahren
genau,
bin,
ja, genau, beim Roman. Unbedingt hinfahren, liebe Leute, Wein trinken, einkehren zum Roman, ist richtig cool.
So eine kurze, nicht bezahlte Werbeeinschaltung.
Okay, ja. Okay, nein, Roman wird sich arrangieren. das ist so, dass man sagt, das kann man in Österreich nachhaltig mit Bio-Soja aus Österreich machen. Und man kann das auch wirklich gut machen. Ich glaube es zumindest. Ich bin gerade dabei, Anlagen zu kaufen, also ist kurz davor und habe wie es der Teufel haben wir eine alte Metzgerei in Radenen gepachtet, wo jetzt einfach dann ja einfach Tofu gemacht wird und Pasta Filata, also Mozzarella und Burrata, weil das Produkte sind, die glaube ich, ich habe selber jung Erwachsenen in der Familie, also einen 17- oder fast 18-jährigen Burm. Und wenn du da mit den Jungs redest und Mädels, die ticken anders da, die haben ein anderes Konsumverhalten, die, mit dem brauchst du gar nicht reden, über Nachhaltigkeit, über Regionalität, das ist das Fundament. Mhm. Wenn du sagst, jetzt müssen wir mit dem anfangen und zu verhandeln, bitte vergiss es, das ist unser Fundament. Und bin dann draufgekommen, es gibt eigentlich in Kärnten kein Tofu, es gibt auch kein Burrata und Mozzarella, aber es hat jedes Bistro, jedes Seelokal hat Burrata und Mozzarella auf der Karte und das gibt es nicht. Ja.
Aber gibt es Tofu, gibt es schon guten österreichischen Tofu?
Also ich ziehe den Hut vor jeder Produzentin, vor jedem Produzent. Da gibt es wirklich tolle Geschichten. Es gibt österreichischen Tofu. Ich sage aber trotzdem, es ist noch nicht dort, wo ich gerne hin würde.
Und das wird ja sicher eine ständige Weiterentwicklung, genau, oder? Ja, also da ist ja Luft nach oben wahrscheinlich immer.
Ja, genau. Ja. Und das ist mein Anspruch und mein Wunsch, dass ich wirklich diese, und wie gesagt, ich habe da mit vielen, gerade im Kochcampus, ob das mit Andi Döllere ist oder mit Lukas Nagel, die was auch sehr Japan-affin sind, und die halt einfach hergehen und sagen, wir waren in Japan, haben diese Konsistenzen und dieses Mundgefühl, mit was ja die Spitzengastronomie sehr viel arbeitet, erfahren, und das, da tun wir uns ein bisschen schwer, ohne jetzt Kritik zu üben von denen es schon gibt und die den Boden aufbereitet haben, damit ich überhaupt da jetzt bin, wo ich bin. Ja, das kann ich absolut wertschätzen. Aber ich glaube, da ist noch wirklich Luft nach oben und wir haben da noch wenig Kultur in Österreich mit diesen Lebensmitteln. Und da möchte ich einfach schauen, für die nächste Generation, für die jungen Konsumentinnen Produkte anbieten, wo man nicht verleugnet, wo man herkommt, wo ich nicht sage, Speck, Fleisch, ich tue selber schlachten, meine ganzen Tiere schlachte alles selber. Ich stehe zu Fleisch, ich liebe Fleisch, ich tue das total gern veredeln, essen, aber es geht sowohl als auch und wir müssen uns nicht aufarbeiten in diesem Klein-Klein.
Es gibt genug Platz für eine unendliche Bandbreite an ausgezeichneten Lebensmitteln, oder? In Wirklichkeit, egal ob pflanzlich oder tierisch, es muss nicht immer ein oder sein. Und man muss nicht auch nicht gewinnen, die Diskussion, dass der eine oder der andere recht hat.
Genau, ja.
Tofu, das wird dann auch ein Teil, wird irgendwie die Kaslabenproduktion erweitern oder das ist dein Ding?
Nein, ich hab schon gemerkt, ich habe mit dem Thema ein bisschen angefangen und habe dann gemerkt, da ist die Akzeptanz bei den Milchbauern noch nicht so da. Aber gerade Mozzarella und Burrata, da habe ich jetzt eine kleine, das mache ich auf eigene Rechnung, schon eine kleine Produktionseinheit einmal gekauft, wo ich mir schon vorstellen könnte, wenn das Produkt einmal eingeführt ist, die Marke eingeführt ist, dass man das vielleicht in der Kaslabe produzieren kann. Das muss man sich anschauen. Mhm. Auf alle Fälle dort verkaufen und zum Vertreiben. Und bei Soja und Tofu genau das Gleiche. Aber das muss jetzt einmal starten, ganz gemütlich und gut eingeführt werden und dann schauen wir einfach, was die Zukunft bringt. Ich schließe es nicht aus, aber das ist jetzt einmal der nächste Schritt dann oder der übernächste.
Was braucht es für gut, wie du sagst, Mozzarella, Burrata vielleicht noch, aber auch mittlerweile, aber Mozzarella kriegst du überall, isst jeder, ist etabliert. Was braucht es für guten Mozzarella oder was braucht es für gute Burrata? Was macht es aus, dass die gut ist?
Also ich würde einmal, wahrscheinlich würden jetzt die meisten sagen, oder hätte ja vor kurzem gesagt, der Rohstoff, die Milch, das stimmt natürlich immer, das brauchst du schon, aber ich würde an erster Stelle einfach sagen, du brauchst die Skills. Also du musst dorthin fahren und das ist halt einfach auch mein Statement zur Welt.
Möchte unbedingt da vorkommen im Podcast.
Ist einfach mein, ja, wo ich sage, es braucht einfach diese Weltoffenheit. Also du musst schon, ich bin ein voller Fan, du siehst da oben die Flaschen von Champagner. Ich liebe Champagner und ich liebe dieses Getränk einfach sehr. Und gleichzeitig ist es irrsinnig dekadent, aber was mich da in der Region so fasziniert ist, nachdem ich mich als Produzent irrsinnig sehne, ist einfach in einer Region, die ganze Region beschäftigt sich nur mit diesem Produkt. Mhm. Hat vielleicht für manche Jungen ein Problem, weil du die nicht entwickeln kannst, weil wenn du in der Champagner Weingut hast, ja, was willst du machen? Ein Cremant wirst du nicht machen wahrscheinlich. Wirst Champagner machen müssen. Aber dieses Bild, vielleicht ist es ja ein falsches Bild, was ich habe, aber diese Sehnsucht, eine Region oder im Bregenzer Wald mit dem Bergkass, gell? Also eine Region beschäftigt sich einfach mit einem Produkt und da sind sie richtig gut. Und von denen müssen wir lernen. Und ich war zweimal mit den Milchbauern und den Höffelmeiers, die machen übrigens schon Mozzarella. haben sie auch Maschine gekauft. Ich auch, waren wir in Apulien zweimal, ich war zweimal mit den Jungs einmal.
Also auch von den Profis
und
gelernt.
Haben wir wirklich von den Profis gelernt und haben mal zugeschaut und haben diese Leidenschaft und dieses tolle Produkt gesehen, ja. Und jetzt kann man natürlich diskutieren, ergibt es Sinn, dort was zu machen oder bei uns was zu machen, was es ja dort gibt, aber ja, also man muss ja das nicht leugnen, aber ich glaube, du musst einfach von den Besten lernen und du brauchst einfach, und das glaube ich, will ich ja ganz klar mit der Regionalität sagen, du brauchst eine Prise Offenheit und Weltoffenheit. Ja, und du musst einmal über den Tellerrand schauen können und du musst einmal über die Landesgrenzen auch schauen können. Und ich liebe Champagner, ich liebe einen Camembert aus der Normandie, aber ich kaufe das nicht ein, weil es billiger ist, sondern weil es besser ist.
Und weil es einfach Expertinnen in bestimmten Regionen, genau, gibt, wo man sagt, ja, dort ist es entwickelt worden oder da gibt es halt irgendwie geografische oder sonstige Grundlagen, warum genau dort, oder?
Ja.
Aber es ist interessant, weil es widerspricht eigentlich dem Mozzarella von hier in Wirklichkeit, aber ich verstehe den Zugang zu sagen, aber hier gibt es vielleicht ist es die Kombination aus, hier hast du halt eine Milchexpertise, du hast eine tolle Milch, das produzierst und kannst daraus auch noch andere Veredelungsprodukte machen als das, was es immer schon gab, oder?
Ja, und ich glaube, was mich antreibt, ist ja, das ist ja eher ein Zufall. Also ich bin ja nicht hergegangen und habe gesagt, was gibt's jetzt so dogmatisch, was gibt's in Kärnten und was gibt's in Kärnten nicht? Und dann Tofu und Mozzarella, sondern ich bin durch Zufall als wirklich Tofu-Hasser.
Das ist erstaunlich, so Saulus zu Paulus.
Ja, ich bin hinkommen und mich hat einfach immer, ich bin ein Qualitätsmensch, ja, und mich hat das einfach total abgeholt. Und das war unglaublich eine tolle Erfahrung, wo ich mir gedacht habe, ich will das auch haben, ich will das auch essen. Und dann kommt bei mir noch dazu, dass ich mir dann denke, ich will das selber produzieren. Ja. Das ist so wie beim Kochen, dass man einfach hergeht und sagt, ich will das jetzt einfach nachkochen, weil ich will das einfach essen. Ja. Und eigentlich ist bei Mozzarella und Burrata so und bei Tofu auch, dass man denkt, in erster Linie mache ich es für mich. Und dann machen wir gezielte Überschüsse, dass ich diesen Genuss an einen anderen bringen kann.
Ein schönes Abschlusswort. Danke, ja. Michi, fürs Gespräch.
Danke für deine Zeit.